Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly, diesen Sonntag mit der Chart, Classic Charts Ausgabe.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und ich freue mich sehr über meinen Gast und der sitzt in Österreich, weil er ist Österreicher. Das ist nämlich Violinist und Dirigent Christoph Konz. Christoph, mein Lieber, schön, dass du Zeit hast.
Vielen Dank für die Einladung und herzliche Grüße aus Wien.
Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Wien oder Salzburg? Du bist gerade in Wien. Auch Wien hatte ja wirklich schreckliche Tage jetzt hinter sich. Warst du in Wien, als diese furchtbaren Anschläge passiert sind?
Ja, das war letzten Montag und ich war tatsächlich in der Staatsoper, habe eine Vorstellung gespielt von Cavalleria Rusticana und Die Pagliacci. Mhm. Ab Dienstag war ja vorgesehen, dass wir hier eine Art Lockdown vollziehen in Österreich.
Richtig.
Also ab Dienstag sind keine Veranstaltungen mehr erlaubt und ich würde es eher als Ausgangssperre beschreiben, weil wir tatsächlich eigentlich nur in der Nacht das Haus nicht verlassen können. Die Geschäfte sind tagsüber geöffnet, die Schulen sind geöffnet. Also sind in erster Linie eigentlich die Veranstaltungen, die unterlassen werden und auch natürlich private Zusammenkünfte abends. Mhm. Aber am Montag war natürlich insofern schon ein besonderer Tag, dass wir eben diese Vorstellung geben wollten und für ungewisse Zeit, also jetzt erstmal zumindest bis 30. November, keine Vorstellungen mit Publikum spielen können. Und dann ist natürlich leider im ersten Bezirk auch noch dieses Attentat passiert und das hat natürlich schon zu einer starken Verunsicherung geführt. Wir haben davon schon in der Pause mitbekommen, weil schon da es geheißen hat, dass die Oper versperrt wurde, was ja an sich, wenn man sich in der Oper aufhält, hat man sich dann sicher gefühlt dadurch. Das war dann glücklicherweise eigentlich kein Problem, weil auch die Schleusen bei der Oper sehr, sehr stark sind und eben die Polizei auch vor Ort war. Und wir haben die Vorstellung zu Ende gespielt und dann ist unser Herr Direktor, Herr Dr. Roscic, vor den Vorhang getreten, direkt beim ersten Vorhang und hat eben auf die Situation hingewiesen und hat uns gebeten oder uns mitgeteilt, dass wir das Haus gar nicht verlassen können, also weder das Publikum noch die Mitarbeiter noch das Orchester. Und zu diesem Zeitpunkt waren schon über 1000 Leute als Publikum da, also ich schätze, insgesamt werden es 1500 Personen im Saal gewesen sein. Mhm. Und das war natürlich schon eine außergewöhnliche Situation. Glücklicherweise hatten wir in Wien dieses Erlebnis noch nicht. Also
ja, ich weiß.
Insofern bin ich schockiert.
Ja.
Und ich habe dann gemeinsam mit meinem Kollegen Dominik Helsberg auch eine Initiative ergriffen und habe dann tatsächlich noch einen Streikkarte zusammengestellt, wo wir dann ungefähr nach einer Stunde des Wartens uns einfach in den Ochsengarten gesetzt haben und Haydns Kaiserquartett zum Besten gegeben haben. Sehr spontan und natürlich auch das Kaiserquartett mit dem Variationssatz über die ehemalige Kaiserhymne.
Hymne, die jetzt die deutsche ist, genau.
Mittlerweile sogar die deutsche Hymne geworden ist.
Ja, genau.
Aber natürlich haben wir eher an die Kaiserhymne gedacht, als wir es gespielt haben. Und wir wollten damit auch die Situation etwas weniger angespannt gestalten und natürlich auch hinweisen, wie schön es sein kann, was der menschliche Geist auch für Schönheiten produzieren kann. Und das ist an so einem schwierigen Abend vielleicht auch ein guter Hinweis. Und wir hatten eigentlich vor, das ganze Stück zu spielen. Also wir haben beim ersten Satz angefangen, aber mitten eben, ein Mitarbeiter gekommen, der uns darauf hingewiesen hat, dass der Herr Direktor bald eine Durchsage machen würde. Und dann haben wir natürlich abgebrochen und wir konnten dann das Haus unter Polizeieskorte verlassen. Mhm. Wurden zur U-Bahn geführt und konnten so dann das gesamte Haus eigentlich auch wieder evakuieren sozusagen.
Jemand hat im Publikum eine sehr berührende Aufnahme, ein sehr berührendes Video davon gemacht, was auch durch die diversen Netzwerke geht. Eine sehr gute Initiative und ich glaube, das war genau das Richtige in dem Moment, was ihr tun konntet, was du tun konntest.
Ja, und für uns war es natürlich auch eine angespannte Zeit und auch für mich persönlich. Ich hatte natürlich meine Angehörigen erst einmal kontaktiert und dann auch versucht, sich über die Situation noch ein besseres Bild zu verschaffen, aber es gab einfach keine gesicherten Informationen zu diesem Zeitpunkt. Und da ist auch für mich persönlich das Musizieren eigentlich das Sinnvollste gewesen. Also, dass man eben ein bisschen Abstand gewinnt von diesem Geschehen und auch sich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren kann.
Mhm. Schöne Dinge des Lebens, die im Moment leider in Deutschland wie in Österreich, was wir vor allem unter schönen Dingen des Lebens verstehen, nicht stattfinden dürfen. Aufgrund dieses zweiten Lockdowns, Österreich hat es ähnlich wie in Deutschland gemacht, die Geschäfte sind nach wie vor, glaube ich, bei euch auf, ne? Die Geschäfte,
genau, die Geschäfte sind geöffnet, das sind eigentlich nur die Veranstaltungen, die jetzt untersagt sind.
Ja, aber jetzt du nicht gerade, aber die Wiener Philharmoniker sind tatsächlich in Teilen unterwegs, richtig?
Ja, also das ist ja bei uns immer so, wir sind 150 Personen im Orchester, um auch gegebenenfalls auf Tournee gehen zu können als Wiener Philharmoniker und dann gleichzeitig auch als Orchester der Wiener Staatsoper unter der Opernvorstellung spielen zu können. Das heißt, das Orchester wird sozusagen zweigeteilt, das ist sehr üblich bei uns. Und tatsächlich sind wir jetzt als Wiener Philharmoniker, meine Kollegen, ungefähr mit, ich glaube, 70 Musikern, schätze ich, tatsächlich auf Japan-Tournee. Und natürlich für uns ist das eigentlich ein sehr bekanntes Territorium. Also wir sind eigentlich jedes Jahr dort und privat manche Kollegen auch öfters. Aber trotzdem wirkt Japan derzeit sehr, sehr weit weg. Und es ist selbst für mich sehr schwer vorzustellen, dass meine Kollegen soeben in Osaka ein Konzert gegeben haben. Also ich sehe die Bilder, die sie mir schicken natürlich, aber man glaubt es kaum. Und ich muss sagen, meine Kollegen nehmen sehr, wirklich sehr große Strapazen auf sich, da die Sicherheitsauflagen natürlich sehr, sehr streng sind und schon vor dem Abflug eine Quarantäne in Österreich eingelegt wurde und auch in Japan eigentlich das Hotelzimmer gar nicht verlassen werden darf, außer um Konzert zu spielen. Und auch die Kollegen sich untereinander, obwohl sie natürlich sehr häufig getestet werden, aber auch untereinander sich nicht testen sollen. Also das heißt, man ist wirklich in gewisser Hinsicht in Isolation. Und noch dazu in einem Ort, wo man sich doch schon sehr gut auskennt und sich auch wohlfühlt. Das ist schon sicherlich ein ungewöhnliches Erlebnis. Und trotzdem muss man sagen, es ist unglaublich toll und hat, glaube ich, auch sehr viel Symbolwirkung, dass meine Kollegen jetzt diese Konzerte auch geben können und dass das tatsächlich mit Werken wie dem Feuervogel von Stravinsky oder dem Heldenleben von Richard Strauss, also wirklich mit großen symphonischen Werken, dass diese Konzerte stattfinden können.
Denke ich, kann das voll unterschreiben, ein wirklich großer, ganz wichtiger Einsatz, wichtiges Zeichen für die Musik und vor allem für das Publikum. Weil auch, ne, weil das, auch das Publikum ist ja, und das merke ich jetzt sogar noch stärker als im ersten Lockdown, man ist so ausgehungert, vor allem wurde man in den Sommermonaten wieder, entschuldige das Wort, angefüttert und jetzt auf einmal ist wieder alles weggenommen und ich glaube, wir beide sind uns realistisch gesehen nicht sicher, ob im Dezember wieder was aufgemacht wird.
Ja, das muss man natürlich einfach abwarten. Also die Tücke dieser Krankheit ist natürlich auch, dass die Ergebnisse eigentlich immer erst zwei Wochen im Nachhinein zu erkennen sind. Das heißt, alle Maßnahmen, die wir jetzt treffen, werden wir in 10 Tagen evaluieren können. Und natürlich ist es derzeit der Anstieg der Infektionszahlen in ganz Europa für mich auch beängstigend und ich mache mir auch Sorgen und überlege auch, wo das herkommen kann. Wir haben in Wien die Erfahrung gemacht, dass wir 2 Monate den vollen Spielplan spielen konnten, auch mit einem sehr ausgeklügelten Sicherheitskonzept, dass tatsächlich alle Mitarbeiter regelmäßig getestet werden und natürlich das Publikum konnte nur bis ungefähr 60% Kapazität erscheinen.
Ja.
Aber innerhalb dieser Kapazität sind sie auch sehr gerne gekommen. Das hat man auch sehr stark gemerkt. Es war, glaube ich, eine 95% durchschnittliche Auslastung. Also das ist doch sehr bemerkenswert. Noch dazu, dass keine ausländischen Gäste in der Stadt gewesen sein konnten. Das heißt, die Identität zwischen der Stadt und der Bevölkerung und der Staatsoper ist, glaube ich, eine sehr große. Und dementsprechend hat es in diesen 2 Monaten auch kein Infektionsgeschehen gegeben, das auf die Staatsoper zurückzuführen war. Das ist natürlich schon bemerkenswert. Allerdings natürlich die Gefahr mit steigenden Zahlen ist dann auch höher, dass man sich dann selbst im Opernhaus infizieren würde. Das heißt, natürlich sind wir auch als Kulturbranche sehr gerne bereit, unseren Beitrag zu leisten. Wir hoffen, dass das eine sinnvolle Funktion erfüllt. Und wir hoffen gleichzeitig aber auch, dass wir möglichst schnell wieder zurückkommen können, um das Publikum und auch für uns selbst diese Musik wieder erlebbar machen zu können.
Du hast es gerade richtig gesagt, finde ich. Auch wir als Kulturbranche sehen uns in dieser Verantwortung. Deswegen frage ich mich, eben aufgrund dieser wirklich horrend steigenden Zahlen, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, tatsächlich noch einen Komplett-Lockdown nochmal zu machen. Das sollte sicherlich auch vielfach einen symbolischen Charakter haben, aber ich glaube, diesem Symbol hätte man mehr Rechnung getragen, indem man wirklich noch einmal komplett alles runtergefahren hätte. Und dein Wort in Gottes Ohr, Christoph, hoffen wir, dass in 2 Wochen, also um den 20. November, dass wir dann zurückgehende Zahlen sehen.
Ja, das wäre natürlich das Wichtige, ja.
Mein Lieber, lass uns doch über das Schönste reden, unseres Gesprächs.
Sehr gerne.
Lass uns über dich reden, deine Aufnahme, lass uns über Mozart reden und über diese unfassbar schöne und schön klingende Geige, die du benutzt hast. Das ist sehr, sehr viel natürlich durch die Presse gegangen. Aber zunächst mal die Frage, wenn man sich so die aktuellen Klassikcharts anschaut, da sieht man, entschuldige das Wort, die üblichen Verdächtigen.
Ja.
Man sieht sehr viel Igor Levit im Moment, man sieht sehr viel Anne-Sophie Mutter beispielsweise, man sieht natürlich Lang Lang mit seiner Bach-Neuaufnahme und es gibt wenig Bewegung im Moment, weil das sind natürlich so alles diese ganz, ganz fetten heiligen Monster, die sich da wieder breit gemacht haben, sage ich mal. So, da kommt so ein junger Mann, der zum einen Mitglied der Wiener Philharmoniker ist, Stimmführer dort sogar, der Dirigent ist und der mit den Musiciens du Louvre Mozarts Violinkonzerte neu aufgenommen hat, was vielleicht noch nichts Besonderes wäre, wenn du nicht Mozarts Geige spielen würdest zum einen und wenn diese Aufnahme nicht eine ganz besondere Stimmung atmen würde, wie ich sie tatsächlich auch selten gehört habe. Wie fühlt es sich an, in so einem unfassbar erlesenen Kreise zu spielen, mitzuspielen?
Also erstmal, Holger, herzlichen Dank für das Lob. Ich freue mich sehr, dass dir die Aufnahme gefallen hat.
Sehr.
Es ist ein sehr großes Projekt für mich und ich habe auch sehr viele Jahre daran gearbeitet. Und die Initialzündung war eigentlich schon im Jahr 2012, als ich das Instrument kennengelernt habe. Und ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt im Oktober diese Aufnahme herausbringen konnten. Natürlich ist das ein sehr schönes Gefühl, wenn man sich sozusagen in diesem Kreis, wie du vorher genannt hast, diese großartigen Kollegen stellen kann. Das ist allerdings sozusagen für mich nur ein Nebenprodukt. Für mich war es wirklich ein großes Herzensanliegen, dieses Instrument wieder der Öffentlichkeit vorzustellen, weil es sich in erster Linie um ein Museumsinstrument handelt. Mozarts Violine gehört der Stiftung Mozarteum in Salzburg, einer großartigen Einrichtung, die sehr, sehr viel sich um das Werk von Wolfgang Amadeus Mozart kümmert, dort eigentlich weltweit führend ist und eine einzigartige Rolle einnehmen kann. Und dadurch, dass dieses Instrument eben im Museum in erster Linie auch bewahrt wird, wird es sehr, sehr selten gespielt. Es war in den letzten Jahren hauptsächlich bei Konzerten, die Stiftung Mozarteum selbst organisiert hat. Und da gibt es natürlich jedes Jahr die Mozartwoche, das Festival, das sich um Mozarts Geburtstag herum organisiert wird. Und da wurde die Geige gespielt, jedes Jahr ungefähr einmal, würde ich sagen. Und bei einem dieser Konzerte habe ich das Instrument dann auch kennengelernt. Das war 2012 bei Kammermusikkonzert,
ja,
wo ich in der Stiftung dieses Instrument gehört habe und wo ich natürlich fasziniert war von der Idee und von dem Klang. Und ich war der Stiftung schon damals durch mehrere Projekte sehr eng verbunden und habe mich deswegen auch hinter die Bühne getraut nach dem Konzert, um das Instrument einmal sehen zu können. Und dort waren die Frau Dr. Greger und Frau Dr. Ramser, die beiden Damen des Mozart-Museums, die mich auch von meiner Arbeit mit den Wiener Philharmonikern schon erkannt haben. Und die dann spontan gesagt haben, ja, Herr Konz, wenn Sie wollen, dann kommen Sie doch zu uns ins Geburtshaus und dann können Sie die Geige nicht nur sehen, sondern auch spielen. Und ich war natürlich ganz erfreut und habe mir von einem Freund auch einen Barockbogen ausgeborgt.
Ja.
Bin tatsächlich wenige Tage später in Mozarts Geburtshaus gegangen, wurde von den beiden Damen in den 5. Stock geführt, in den Tresorraum. Sie haben mir die Geige in die Hand gedrückt, haben die Tür hinter sich abgeschlossen, daneben waren ihre Büroräume und ich konnte einfach für mehrere Stunden nach Herzenslust auf diesem Instrument spielen. Und das war natürlich ein Erweckungserlebnis. Also ich habe sofort alle Mozart-Violinkonzerte durchgespielt, um zu erfahren, wie dieses Instrument mit diesen Werken reagiert. Und ich bin ganz bewegt gewesen von diesem Erlebnis und bin dann hinausgegangen zu Frau Dr. Greger und zu Frau Dr. Ramsauer. Und sie waren so freundlich, mir zu sagen, dass es tatsächlich eigentlich das erste Mal ist, dass sie einen Musiker erleben, der das Instrument in die Hand nimmt und sofort darauf spielt und sich zurechtfindet. Und ich habe mich wirklich mit diesem Instrument von Anfang an sehr wohl gefühlt. Und in diesem Moment war meine Frage, ob es denn schon von den Violinkonzerten von Mozart eine Aufnahme auf diesem Instrument gibt. Und zu meiner Überraschung haben sie gesagt, das gibt es noch nicht. Und das war der Moment, in dem ich dann diese Idee geboren habe. Und ich habe dann sehr, sehr viel Recherche betrieben, was das Instrument betrifft, die Provenienz des Instruments, aber auch die historische Aufführungspraxis zu Mozarts Zeiten. Und weil wir wissen, dass Wolfgang Amadeus Mozart auf diesem Instrument gespielt hat, nämlich als Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle, und diese Violinkonzerte zu dieser Zeit genau entstanden sind und wir auch von einem der fünf Violinkonzerte wissen, dass Wolfgang Amadeus Mozart sie selbst gespielt hat,
ja,
und wir den anderen es annehmen dürfen, ist das wirklich so eine Sache, dass wir so nah an den Komponisten kommen wie eigentlich kaum sonst.
In der Tat.
Ist tatsächlich, als Geiger ist es sehr selten, dass sie einen Komponisten haben von Standardrepertoire, die diese Werke auch selbst gespielt haben. Mhm. Also meistens die großen Violinkonzerte, die wir heute spielen, sind von Komponisten komponiert worden, die Pianisten waren in erster Linie. Außer den virtuosen Konzerten natürlich von Paganini und Wieniawski,
ja,
und die dergleichen. Aber sonst gibt es das eigentlich nur bei Mozart. Und dieses Repertoire ist so zentral für alle Geiger weltweit, auch in den verschiedenen Stadien. Schon als Kind spielt man Violinkonzerte von Mozart, als Student, bei Wettbewerben, bei Probespielen, natürlich in den Konzertsälen. Also das ist wirklich omnipräsent für uns Geiger. Und dementsprechend ist es so inspirierend, dann dieses Instrument in Händen zu halten, wo diese Werke entstanden sind. Weil auch mein Eindruck ist, dass Mozarts Erfahrung mit dem Instrument als Geiger sehr stark ihn beeinflusst haben, wie er Violinkonzerte überhaupt komponieren soll.
Diese, man muss ja sagen, Mozart war eben das Genie, als dass du ihn gerade eben auch schon, als du ihn gerade auch schon ihn vorgestellt hast. Er war eben nicht nur dieses berühmte Wunderkind, er war auch ein begnadeter Pianist, beziehungsweise damals war es ja eben Hammerklavier, und er war eben auch scheinbar ein wunderbarer Violinist. Wie kannst du es dir denn erklären, bevor wir über diese Faszination bei dieser Geige gerade weiterreden, dass er leider nur 5 Konzerte für dieses Instrument geschrieben hat, dem gegenüberstehen 27 Klavierkonzerte zum Beispiel? Jetzt könntest du sagen, okay, die Flöte hat noch weniger, das stimmt, aber trotzdem.
Ja, leider bei der Flöte war er auch nicht sehr glücklich mit dem Instrument.
Ja.
Also das ist nicht eine Art Antipathie, das wissen wir auch aus Briefen.
Ja.
Die Geige hat er sehr gemocht und interessanterweise, diese 5 Violinkonzerte sind wirklich in einem sehr engen Zeitraum entstanden.
Richtig, ja.
Das erste Konzert hat er 1773 komponiert, da war er gerade 17 Jahre alt, wahrscheinlich nach seiner Rückkunft aus seiner Italienreise, und wo er auch diese Gattung Violinkonzert wahrscheinlich neu kennengelernt hat. Und interessanterweise, dieses Violinkonzert in B-Dur ist tatsächlich das erste eigenständige Konzert für jegliches Instrument, das Mozart komponiert hat. Also noch vor seinem ersten Klavierkonzert. Das ist, denke ich, schon eine Bedeutung für ihn. Und dann die anderen 4 Konzerte sind allesamt im Jahr 1775 entstanden. Und ich denke, er war einfach zu dieser Zeit besonders beschäftigt mit dem Instrument. Hat sicherlich viele Gelegenheiten gehabt, als Solist aufzutreten in Salzburg und auch auf seinen Reisen. Und zusätzlich zu den Violinkonzerten hat er auch noch sehr viele Solo-Einlagen bei Serenaden und Divertimenti und dergleichen geschrieben,
ja,
wo er dann wirklich nur eine Solo-Violine mit Orchesterbegleitung spielt. Also auch eine Art Konzert eigentlich, Konzertsituation.
Mhm.
Und diese Violinkonzerte entstanden auch dieser Tradition der Serenadenmusik. Also es ist auch gewissermaßen eine Unterhaltungsmusik der damaligen Zeit. Und ich denke, er hat einfach wirklich sehr viel Gelegenheit gehabt, sich als Geiger zu profilieren und hat dafür seine eigenen Violinkonzerte verwendet. Und man muss auch sagen, was sehr interessant ist, besonders in den 4 Konzerten, die kurz hintereinander entstanden sind, innerhalb von weniger Monate, dass man sieht, wie sehr sich Mozart entwickelt hat als 19-Jähriger, nicht nur als Künstler, als Musiker, als Mensch, sondern auch als Geiger, weil die Violinkonzerte doch wirklich progressiv immer technisch anspruchsvoller werden.
Mhm.
Und man diesen Fortschritt des Geigers Mozart quasi nachvollziehen kann. Und das ist dann natürlich, wenn man noch auf diesem Instrument spielt, das er einst jetzt gehabt hat, ist es natürlich noch schöner, diese Entwicklung mitzumachen.
Du wirst mir allerdings recht geben, wie unfassbar schön wäre es gewesen, hätte er, Spätwerk ist ein bisschen vermessen, dieses Wort in seinem Alter überhaupt zu benutzen, also jung wie er gestorben ist, aber hätte er noch über 30 zum Beispiel eins geschrieben, das wäre, oder so eine Reihe noch geschrieben, ne? Das wäre es gewesen.
Ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass er als Geiger eigentlich nach seiner Salzburger Zeit, also nach Wien gezogen ist, gar nicht mehr in Erscheinung getreten ist.
Ja.
Er hat noch ab und zu als Bassist gewirkt, besonders bei Kammermusikkonzerten. Es gibt so eine sehr schöne Anekdote, wo ein Quartettabend in Wien stattgefunden hat, mit Karl Dieters von Dietersdorf, mit Warnhall, mit Josef Haydn und mit Wolfgang Amadeus Mozart, der dann damals eben Dratscher gespielt hat.
Mhm.
Also das ist natürlich unglaublich. Er war in Wien als Pianist unheimlich beliebt in den ersten Jahren. Er hat unglaublich viel Erfolg gehabt. Er hat dementsprechend enorm viele Klavierkonzerte komponiert, weil die Leute auch damals, das Publikum, tatsächlich neue Werke hören wollten. Also für sie wäre es nicht interessant gewesen, das Ado-Konzert fünfmal zu hören, sondern sie wollten einfach immer etwas Neues hören. Dementsprechend hat er sehr, sehr viel komponiert. Mhm. Und natürlich dieser Kosmos an Mozarts Klavierkonzerten ist unglaublich. Also die einzelnen Werke, diese Genialität, die da rausspricht, wie das auch in jedem einzelnen Werk ganz anders aufgebaut ist. Also das ist wirklich, da kann man nur von einem Phänomen sprechen. Das ist unglaublich. Und natürlich würden wir uns als Geiger freuen, wenn wir auch aus dieser Periode noch ein Konzert hätten. Aber wir sind schon mit 5 Konzerten sehr glücklich.
Ja, das, vor allem, wenn man dann eine Aufnahme hört, das kann ich absolut verstehen. Wir müssen ein bisschen über die Besonderheit dieser besonderen Violine sprechen. Das Besondere ist ja wirklich, dass dieses Instrument völlig pur und unverändert ist. Seit damals, seit 1710, als es um das Jahr, glaube ich, gebaut wurde.
Das ist tatsächlich außergewöhnlich. Wenn wir jetzt einmal die Verbindung zu Mozart weglassen, ist dieser Umstand an sich schon extrem außergewöhnlich, weil man wissen muss, wir spielen natürlich heutzutage sehr häufig wirklich 300 Jahre alte Geigen. Das ist glücklicherweise etwas sehr Häufiges als Geiger, dass man mit solchen alten Instrumenten konfrontiert ist. Mhm. Allerdings wurden fast alle Instrumente im 19. Jahrhundert dem modernen Konzertleben angepasst und auch umgebaut, damit der Klang sich diese Gegebenheiten auch wirklich anpassen kann. Und selbst Barockmusiker, die heutzutage auf alten Instrumenten spielen, verwenden meistens Instrumente, die bereits einmal modernisiert waren und die dann wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgebaut wurden.
Ja.
Und bei Mozarts Violine ist es tatsächlich so, dass es extrem außergewöhnlich ist, dass diese Geige niemals umgebaut wurde. Das heißt, dass wir es in allen Teilen mit einem originalen Instrument aus dem 18. Jahrhundert zu tun haben. Und dementsprechend ist der Klang auch wirklich das, wie es damals geklungen hat. Also da kommen wir schon sehr, sehr nah dran. Und natürlich letzten Endes dieser Umstand ist trotzdem auch Mozart zu verdanken, weil die Menschen, die dieses Instrument besessen haben, bereits damals gewusst haben, wie wertvoll das ist und wie besonders das ist und dementsprechend sich auch nicht getraut haben, das Instrument umbauen zu lassen. Und ich denke auch, dass das Instrument eigentlich in erster Linie nicht als Konzertinstrument verwendet wurde zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert, sondern dass es wirklich schon damals eine Art Reliquie war und dementsprechend wurde sehr sorgsam behandelt.
Ich glaube, die Schwester von Mozart, Nannerl, hat erst das Instrument gehütet, ne? Und dann ist es immer weiter gewandert.
Genau. Ja. Auch das ist etwas Außergewöhnliches, dass wir wirklich von diesem Instrument seit Mozarts Zeit in jedem Jahr wissen, wo das Instrument war. Das heißt, die Provenienz ist lückenlos. Und auch, was auch eher besonders ist, ist, dass zwischen Mozarts Tod und heute und nach Nannerls Tod eigentlich nur 3 Besitzerfamilien gewechselt haben. Und das Instrument ist jetzt seit 1956 im Besitz der Stiftung Mozarteum Salzburg und ist dementsprechend auch in den besten Händen.
Und was für ein Glück, dass du dann für die Aufnahme, bevor wir gleich natürlich auch nochmal auf die Besonderheiten, auf das Drumherum, wenn du die Geige spielst, eingehen müssen. Das Gute ist natürlich, was der Aufnahme zugutekommt. Du hast eben gerade gesagt, dass es dafür auch ein spezielles Umfeld braucht, natürlich ein musikalisches, um diese Konzerte eben dann auch so einzuspielen, damit es Mozarts Geist wirklich atmet oder nahe kommt. Und da hast du dich eben mit dem Musicien du Louvre zusammengetan. Im besten Falle in diesem Fall sogar als Solist und Dirigent, der du ja eben auch bist. War das ein spezieller Wunsch von dir? War das deine Wahl? Oder wie ist das zustande gekommen mit diesem Ensemble, die Aufnahme zu machen?
Das war tatsächlich meine Wahl. Und sobald ich diese Geige gehört habe und gespielt habe, wusste ich, wenn ich dieses Projekt realisieren kann, dann muss es mit einem Originalklangensemble sein. Ja. Ich bin der erste Gastdirigent der Musicien du Louvre, das heißt, ich kenne das auch sehr gut und es war für mich sehr naheliegend, dass ich mit diesen hervorragenden Musikern, die auch mit Mozart sehr, sehr viel Erfahrung haben, diese Werke aufnehmen möchte. Wir hatten wirklich den Wunsch, mit dieser Einspielung den geschichtlichen Gegebenheiten möglichst nahe zu kommen, also die Aspekte der historischen Aufführungspraxis sehr stark einfließen zu lassen. Ein Aspekt ist natürlich, dass es zu Mozarts Zeiten die Funktion des Dirigenten, so wie wir ihn heute kennen, gar nicht gab. Und es selbstverständlich war, dass der Violinsolist des Violinkonzertes auch das Orchester geleitet hat.
Ja.
Das heißt, das ist mir sehr entgegengekommen. Ich habe natürlich während der Orchester-Tutti das Orchester dirigiert und mich dann umgedreht und während der Soli den Solo-Part gespielt. Mhm. Was wir auch berücksichtigt haben, ist die Orchesterbesetzung der Salzburger Hofkapelle. Da gibt es eine sehr außergewöhnliche Dissertation aus den 1970er Jahren von einem Herrn Ernst Hintermeier, der tatsächlich wie in einem Kalender die Besetzung der Hofkapelle rekonstruiert, für jedes Jahr die Vertragsverhältnisse analysiert hat und wir dementsprechend sehr genau wissen, wie es im Jahr 1775 ausgesehen hat. Und daran haben wir uns bei unserer Orchesterbesetzung auch orientiert. Das heißt, wir spielen mit 6 Erstengeigen, wir spielen mit insgesamt 26 Musikern. Mhm. Wir haben auch einen Fagott herangezogen als Verstärkung der Basslinie, das nicht explizit vorgeschrieben ist, weil im Autograph steht nur Basso als Grundbegriff.
Ja.
Aber wir wissen von der Aufführungspraxis, dass bei der Verwendung von Hörnern und Oboen auch sehr häufig Fagotte als Bassinstrument hinzugezogen wurden, wenn sie verfügbar waren. Auch ein Aspekt war, dass wir wissen, dass während der Solopartien bei Klavierkonzerten, aber auch bei Violinkonzerten das Orchester weiter reduziert wurde und nur eine geringe Anzahl an Musikern das Soloinstrument begleitet hat. Das wissen wir von historischen Orchesterstimmen. Mhm. Und dieses Prinzip haben wir auch angewandt. Das heißt, wir haben dadurch auch die Textur des Stückes meiner Ansicht nach sehr schön darstellen können, weil natürlich bei den Orchesterstücken gibt es dann einen sehr schönen Orchestraleinklang. Und bei den Solopassagen ist es mehr kammermusikalisch angelegt. Und ich finde, das kommt diesen Werken sehr zugute.
Absolut.
Und ein weiterer Aspekt ist auch, dass es ist sehr wichtig für einen Geiger grundsätzlich die Kadenzen. Bei den Mozart-Violin-Konzerten gibt es leider keine Kadenzen, die Mozart hinterlassen hat.
Richtig.
Was für mich auch ein Hinweis ist darauf, dass er diese Konzerte selbst gespielt haben mag, weil wir von seinen Klavierkonzerten die Erfahrung gemacht haben, dass er Kadenzen in erster Linie und dann auch geschrieben hat, wenn andere Interpreten diese Werke gespielt haben. Aha. Das heißt, für sich selbst wissen wir, er hat immer improvisiert und ich könnte mir vorstellen, dass er das als Geiger ebenso getan hat. Und das war für mich ohnehin auch schon als Student, bevor ich dieses Projekt angefangen habe, war das eine große Leidenschaft. Ich habe alle Mozart-Klavierkonzerte analysiert und die dazugehörigen Kadenzen, in welcher Form dieses Material aus den Stücken in den
Na, da hat man irgendwie eine Kopplung.
Ja, hören Sie mich?
Ich höre dich wieder, ja.
Ja, hörst du mich, ja. Ich bin noch da.
Okay, ich, da war irgendein, ich weiß auch nicht, was es war, aber irgendwas ist reingerauscht.
Ich habe einen Ton gehört. Die Klavierkonzerte eben mit den Kadenzen, in welcher Form das Material wiederkehrt, das habe ich alles sehr genau studiert. Mhm. Und habe dann versucht, auch anhand Mozarts Geige mir vorzustellen, was würde Mozart in diesem Moment improvisiert haben. Und das habe ich dann niedergeschrieben. Also mein Anspruch war es, dass ich möglichst im Mozart-Stil bleibe. Und das war natürlich eine sehr interessante Herausforderung. Und es war für mich besonders berührend auch, dass ich diese Kadenzen, die dann letzten Endes meiner eigenen Kreativität entspringen, auch wenn sie Mozarts Stil behalten, dass ich dann diese Kadenzen auch auf Mozarts eigener Geige spielen darf. Also dass es in gewisser Hinsicht ein Dialog entsteht durch diese Kadenzen zwischen dem Komponisten und unserer heutigen Zeit, 250 Jahre später.
Mit einem wirklich sehr überraschenden Ergebnis, weil jeder Klassikfan hat Mozarts Violinkonzerte wahrscheinlich schon x-fach gehört. Mein erster Höreindruck war das, was ich auch gerade schon über die Violine an sich gesagt hatte, dieses sehr pure und sehr reine, fand ich sehr überraschend und streckenweise sogar überwältigend.
Ja, vielen Dank. Also ich denke, das Instrument hat einen sehr ausgeprägten Charakter. Ich finde, die Geige klingt besonders auf den oberen beiden Seiten sehr schön, hat einen sehr strahlenden Ton, einen silbrigen Klang.
Ja.
Und es lässt sich damit ein gesangliches Geschehen darstellen.
Mhm.
Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass diese Eigenschaften auch Mozart inspiriert haben bei der Komposition seiner Werke. Weil genau diese Eigenschaften auch sehr häufig vorkommen bei den Violinkonzerten von Mozart. Und er genau dieses Register, dieses Diskantregister ausnützt und natürlich das kantable Spielen besonders wichtig ist.
Christoph, wir müssen unbedingt noch, weil das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt. Es ist ja so, dass das Violinisten, wenn sie mal in einer bestimmten Region angekommen sind, sage ich mal sowieso, nicht gerade günstige Instrumente, meistens als Leihgaben spielen. Was spielst du sonst für ein Instrument? Oder gibt es da mehrere, die du spielst? Wenn du zum Beispiel...
Üblicherweise ist das Glück, dass ich auf einer modernisierten Violine von Antonio Stradivari spiele, aus dem Jahr 1707. Und selbst bei Stradivarius-Instrumenten teilt man das dann noch ein in gewisse Perioden. Das ist die sogenannte goldene Periode. Also das ist wirklich ein sehr außergewöhnliches Instrument. Eine Leihgabe der Österreichischen Nationalbank.
Ja.
Und ich darf diese Geige jetzt seit mittlerweile 2 Jahren spielen. Und ich bin natürlich überglücklich. Es ist
und genieße das sehr.
Ja, ich genieße das sehr, absolut.
Okay, jetzt ist es aber so, auch dieses Stück muss natürlich mit höchster Sorgfalt behandelt werden. Aber dieses Stradivari wirst du doch wahrscheinlich, die wird nicht irgendwo deponiert und dann zum Auftritt wieder hochgeholt. Die trägst du mehr oder weniger ständig bei dir.
Genau, die ist meistens dort, wo ich bin. Also das kann man wirklich so sagen.
Das verhält sich eben mit der Mozartgeige anders.
Genau, und das ist auch eine besondere Herausforderung. Und ich glaube, auch das ist vielleicht der Umstand, wieso diese Violinkonzerte auf dieser Geige noch nicht aufgenommen wurde.
Ja.
Das ist das Instrument ist natürlich in erster Linie ein Museumsinstrument und ist dementsprechend im Mozarts Geburtshaus. Und um auf dem Instrument üben zu können, bin ich immer nach Salzburg gefahren und habe so viel Zeit, wie ich aufwenden konnte, mit dem Instrument verbracht. Was auch sehr wichtig war, weil natürlich diese Geige in einem gewissen Dornröschenschlaf war. Für ein Musikinstrument, besonders für eine Geige, ist es besonders wichtig, dass es gespielt wird, weil das Holz natürlich immer schwingen muss und wenn es diese Schwingungen nicht hat, dann wird das Instrument ein bisschen starr. Also das Holz wird starrer und dementsprechend lässt es sich dann aber auch wieder schwieriger in Schwingungen versetzen. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein Reifeprozess und dementsprechend besonders vor den Aufnahmen, aber auch vor den Konzerten, die wir jetzt gegeben haben im Oktober, habe ich mehrere Monate damit verbracht, sehr oft nach Salzburg zu fahren und eben in Beisein der beiden Damen des Mozarteums dann auch zu üben. Und es war wirklich für mich sehr beglückend zu sehen, wie das Instrument sich geöffnet hat im Laufe dieser Monate und im Laufe der Wochen und wie es dann in einem sehr schönen klanglichen Zustand war, als wir dann die Aufnahmen und die Konzerte gemacht haben.
Also mit anderen Worten, bevor du weitererzählst, man hatte schon so ein bisschen rausgehört, nicht nur du hast dich in das Instrument verliebt, scheinbar auch das Instrument sich in dich.
Das will ich hoffen. Das wäre natürlich besonders schön. Ich habe schon den Eindruck, dass man dann, wenn ich dann zum Beispiel übers Wochenende nicht dort war und dass ich dann am Montag zurückgekommen bin, dass die Geige auf einem anderen Niveau starten kann, als es noch eine Woche zuvor der Fall war. Mhm. Und dass man dann schon das Gefühl hat, dass sich sozusagen freut, auch wieder gespielt zu werden.
Schön.
Das ist schon besonders wichtig und das. Ich bin der Ansicht, dass ich sicherlich nach Mozart so derjenige bin, der sich am meisten mit diesem Instrument auseinandergesetzt hat, der sie am intensivsten gespielt hat. Und natürlich prägt auch das einerseits meine Interpretation, aber andererseits darf ich mit meiner Art, den Klang zu erzeugen, auch das Instrument in eine gewisse Richtung bringen, ich denke, die mir gefällt. Und dementsprechend ist es wirklich ein Dialog und das ist besonders berührend.
Zur Aufnahme jetzt zum Beispiel zurück, heißt, als ihr, die Aufnahme habt ihr wahrscheinlich in Frankreich gemacht, oder? Ich habe jetzt nicht ins Booklet geguckt.
Nein, tatsächlich haben wir die Aufnahmen in Salzburg gemacht.
Ah, wie praktisch.
Das Mozart eben gehört, dementsprechend musste das Instrument dann nicht in Salzburg verlassen.
Okay.
Weil man auch dazu sagen muss, wenn wir eben Konzerte geben, wie dann auch zum Beispiel vor 2 Wochen in der Kölner Philharmonie.
Gott sei Dank hat es da geklappt. Ja.
Haben wir das untergebracht. Wir haben dann das Konzert auch 2-mal gegeben, also sehr spontan. Und also das war natürlich noch von der Logistik auch eine große Herausforderung. Aber auch das Instrument ist nicht so einfach von einem Ort zum anderen zu bewegen, weil immer 2 Mitarbeiter der Stiftung Mozarteum anwesend sein müssen und zwar in jedem Moment. Das heißt, auch in meinem Künstlerzimmer vor dem Auftritt waren dann die beiden Damen noch da. Und das ist natürlich auch für die Stiftung eine Herausforderung, das zu organisieren. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diese Auftritte und dann auch in Berlin hatten wir noch einen Fernsehtermin und noch mehrere Pressetermine, dass wir diese Auftritte wahrnehmen konnten und dass wir diese Logistik gemeinsam organisieren konnten.
Gutes Stichwort, weil man braucht schon, ist es eine, jetzt vielleicht keine Meisterleistung, aber doch eine hoch,
Höchstleistung eigentlich, diese Logistik auf den Weg zu bringen, um diese Geige dann eben auch mal live irgendwo hörbar zu machen, wie man hört. Das ist eben nicht so einfach, dass man sagt, ich klemme die Geige unter den Arm und egal wo ich bin, dann fliege ich mal dahin und dorthin. Es bedeutet also immer einen großen Aufwand.
Und umso mehr war es uns ein Anliegen, eben diese Aufnahme zu erstellen, weil wir eben das Gefühl haben, diese Geige ist so exklusiv und sehr, sehr schwer live zu hören. Und dementsprechend wollten wir den Klang dieser Geige durch eine Aufnahme möglichst in der ganzen Welt bekannt machen.
Ja.
Und bei Mozart ist es ja tatsächlich so, dass es wahrscheinlich einer der Komponisten oder vielleicht der Komponist, der einem möglichst großen Publikum bekannt ist, dessen Leistungen quasi mit dem Geniebegriff synonym gesetzt werden.
Absolut.
Also da denkt man vielleicht an Da Vinci und Einstein und Mozart.
Ja, das stimmt.
Und insofern habe ich den Eindruck, dass diese Geige noch dazu, wo wir wissen, dass eben Mozart diese Violinkonzerte auf diesem Instrument gespielt hat, dass diese Geige wirklich weltweit eine Faszination ausüben kann, auch für Menschen, die vielleicht mit klassischer Musik nicht so vertraut sind, aber einfach mit Mozart als Genie vertraut sind. Und dementsprechend war uns das ein großes Anliegen, diese Aufnahme durchzuführen, dass man das eben weit verbreiten kann.
Was ja, wenn ich das abschließend noch sagen darf, Christoph, auch nach einer gewissen Fortsetzung schreit.
Ja.
Also wir haben dieses Jahr ist schon verdächtig, im positiven Sinne.
Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall mit dem Instrument sehr vertraut und ich freue mich immer, wenn ich weiter darauf spielen kann.
Eine sehr diplomatische, sehr positive Antwort. Vor allem muss man ja auch gucken, wie sich die Umstände, die Corona-bedingten Umstände entwickeln. Auch das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Leider.
Und da ist es tatsächlich so, wenn man über Logistik spricht, und ich meine, das ist ein sehr schnödes Thema, aber es war tatsächlich, wir hatten sehr viel Glück mit unserem Zeitfenster, das wir natürlich schon vor Monaten gewählt hatten, dass wir im Oktober die CD veröffentlichen würden.
Absolut.
Und auch die Konzerte. Die Konzerte sind sowieso schon noch viel länger im Voraus geplant gewesen. Und wir hatten Glück, dass wir das durchführen konnten. Natürlich war die logistische Herausforderung sehr groß, deutlich mehr als sonst im klassischen Musikbereich. Aber trotzdem in einer Situation, wie wir jetzt sind, zum Beispiel im November, das hätten wir nicht durchführen können. Also insofern hatten wir auch sehr viel Glück und wir sind froh, dass das auch bei den Medien zu dieser Zeit auch sehr interessiert aufgenommen wurde und dass es doch sehr vielen Leuten jetzt mitgeteilt werden konnte, dass man diesen Klang jetzt nach 250 Jahren in dieser Art wieder hören kann.
Wie gesagt, scheinbar hat die Geige dich gesucht und gefunden und umgekehrt.
Das will ich hoffen. Ja.
Das scheint mir so zu sein. Christoph, vielen Dank echt für diese sehr expliziten und detaillierten Erläuterungen. Ich finde das wunderbar, dass du uns da so ein bisschen in diese Materie mitgenommen und auf diese Reise auch mitgenommen hast. Ich weiß und hoffe, dass diese Reise sehr bald weitergeht. Dass sie weitergeht, ist mir schon klar, aber dass sie auch bald hoffentlich weitergeht, weil ihr habt gerade so einen wunderbaren Lauf, deine Geige und du.
Absolut.
Mozarts Geige und du. Christoph, vielen Dank und Glückwunsch zum Null auf in die Top 20, Einstieg in die Charts. Das gelingt, weiß Gott, nicht jedem und ist absolut verdient.
Danke sehr. Vielen Dank, Holger.
Komm gut durch die Zeit und ich denke, wir hören uns wieder, mein Lieber.
Gleichfalls. Und ich hoffe, ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute und weiterhin viel Gesundheit und keine großen Sorgen.
Und Gruß nach Wien. Danke, Christoph.
Sehr.
Bis bald.
Tschüss,
mein Lieber.